Hattest du nicht was studiert vor Copywriting MBA oder wie war es bei dir?
Physiotherapie. Also ich komme ja eigentlich aus so einer ganz anderen Welt. So. Also ich hatte ja auch, genau, auch mit Marketing und sowas hatte ich überhaupt gar nichts am Hut. Computer und so, überhaupt gar nichts. Ich glaube, ich habe, seitdem ich, ich weiß gar nicht, aber ich hatte, seitdem ich 17 oder 18 war, hatte ich, glaube ich, nicht mal einen Fernseher. So. Weil ich dann irgendwie da gar keinen Bock drauf hatte. Und dann, ja, hat sich die letzten Jahre sehr, sehr viel verändert in die Richtung.
Und jetzt, das größte Ergebnis, jetzt gucke ich Fernsehen.
Ja, jetzt gucke ich auch gerne Werbung, tatsächlich. Jetzt lasse ich die Ads halt laufen. Früher war ich immer so
das, ich würde sagen, das ist eine Phase. Ich hatte auch jahrelang auch YouTube. Ich habe das eigentlich für mich war das eigentlich Ehrensache, die Ads anzugucken.
Ja, wenn du das machst, musst du das ja auch machen irgendwie. Es wäre ja irgendwie komisch, das nicht zu machen, oder?
Aber so zur Weihnachtszeit wird mir auf YouTube spezifisch das einfach zu viel mit der Werbung, weil dann machen wir eh am Anfang, am Ende, weil halt die ganzen Konzerne so ihr Budget ausgeben wollen. Und dann habe ich YouTube Premium geholt. Also das ist eigentlich schon, das ist so teuer. Es muss teuer sein, das hat ja jeder.
Stimmt.
Das kostet 17 Euro.
Im Monat.
Im Monat.
Einfach nur dafür, dass man halt keine Werbung bekommt. Obwohl man ja teilweise einfach Werbung bekommen will. Aber ich habe letztens, es gibt ja dann immer so diese Gespräche, so, ja, was machst du so und so, ne? Und dann habe ich eine Freundin wieder getroffen, hier in der Stadt. Die habe ich seit Jahren nicht mehr gesehen, aber mit der war ich damals...
In Freiburg.
Mhm. Und die habe ich hier getroffen, in der Stadt rein, zufällig und so. Und dann sind wir halt wieder ins Gespräch gekommen. Und die kannte ich damals noch aus meiner Jugend in München tatsächlich. Aber die ist auch irgendwann hierher gezogen. Und die hat dann gemeint, so sag mal, was genau machst du jetzt eigentlich nochmal? So, und dann habe ich ihr halt versucht zu erklären und so. Und wenn man dann sagt, Werbe...
Was ist denn deine Beschreibung?
Ja, genau, ich sag oft erstmal Werbetexter. So. Und dann kommt zurück sowas wie, ach so, ja, also so Plakate und sowas, da Flyer und so, ist dann eher so, nee, nicht ganz online, also Werbetexte für Online-Marketing. So, okay. Und was genau machst du da so? Und dann sage ich, ich skripte die Videos, die dir vor den YouTube-Ads angezeigt werden.
Ja, genau so, das habe ich auch.
oder halt die dir auf Facebook oder Instagram angezeigt werden, meinte sie so, also genau das, worauf keiner Bock hat.
Theoretisch, aber angenommen, jeder fände es blöd, würde drüber stehen und es hätte keinen Mehrwert, dann würde niemand kaufen, alle Unternehmen würden aufhören, sie zu nutzen und...
Ja, und ich meine, es sind ja auch viele gute Dinge schon entstanden, nur weil es halt diese unbeliebten Videos vor den eigentlichen Videos gibt.
Ja, also damals gestartet bist, weiß ich noch, da war für dich, da warst du auf Teneriffa am Reisen mit dem Van. Mhm. Weiß auch noch, du warst dann auch eine so der ersten Kundenstimmen, die wir so aufgenommen haben, so, boah, Jasmin, erzähl mal, was hat sich bei dir getan? Und dein Bild ist die ganze Zeit eingefroren, weil dann...
ich weiß, das war der Horror. Es war echt ganz schlimm.
Aber tatsächlich war das eine der meistgeguckten Kundenstimmen dann irgendwie im Nachgang. Weil du hast halt, ich meine, du erzählst gut, du hast Stories, du bist animiert im Leben, dir muss man die Sachen nicht aus der Nase ziehen, aber das war halt die ganze Zeit so ein Freeze-Bild von dir von unten in der schlechten Lichtung.
Ich erinnere mich, ich glaube, ich weiß, du meinst dieses Video, wo wir das erste Testimonial-Video, richtig? Wo ich den ersten Auftrag gehabt habe. Das war dann...
Ich glaube, wir hatten nicht mal Kamera an bei dir.
Da war nicht die Kamera an?
Das könnte sogar sein, dass wir das dann ausgemacht haben bei der Hälfte.
Weil es einfach zu schlimm war. Ich kann mich auf jeden Fall erinnern an das erste Video, das wir gemacht haben zusammen. Da war ich dann schon in Gran Canaria und da war ich irgendwo in den Bergen in Gran Canaria und ich bin ja immer so, ich war ja immer mit dem Bus unterwegs und habe mir halt immer mobiles Internet gegeben. So, das hat halt mal besser, mal weniger funktioniert und immer wenn ich halt irgendwo war, habe ich halt geguckt, also wenn irgendwie wichtige Calls waren oder sowas oder wenn damals noch Akquise oder so, habe ich halt immer geguckt, dass ich irgendwo hingehe in irgendwelche Hotels oder so, wo ich halt gutes Internet abgreifen kann. Und damals war ich aber in den Bergen in Gran Canaria und es gab halt nichts außer einen Campingplatz. Also bin ich halt dann zu diesem Campingplatz, hab dann dort irgendwie eine Woche oder sowas verbracht. Das war dann auch in der Zeit, wo wir dann das erste Video gemacht haben. Und Genau, das Internet war halt grottenschlecht. Aber ich hatte halt keinen Empfang. Ich konnte mir auch mit dem Handy irgendwie kein Internet geben. Und ich weiß, dass ich auf diesem Video einfach aussah wie Gollum. Weil wie die südländische Version von Gollum. Ich habe einfach, es war einfach so komplett verpixelt. Ich habe voll das eingefallene Gesicht. Es sieht aus, als hätte ich zwei Zähne im Mund und ich habe so 5 Haarsträhnen irgendwie. So sieht es aus. Und ich weiß aber noch, also ich weiß, dass ich dieses Video ganz schlimm fand. Dachte, um Gottes Willen, wie hässlich. Aber im Nachhinein weiß ich, sind einige zu mir gekommen, die dann gemeint haben, ja, ich habe dieses Video gesehen. Und deswegen habe ich dann auch gekauft, weil das war so authentisch, das konnte man nicht fälschen.
Ja, boah, das wäre tatsächlich so, ne, jetzt aus Copywriter-Perspektive, das ultimative Ding. Es gibt ja so Dienstleister, die fahren dann hin und produzieren halt
voll hoch
auf 4K aufgenommene Testimonials. Ja. Stattdessen sollte man jemanden mit so einer alten Sony VGA-Kamera
hinkriegen. Einfach so quick and dirty und dann einfach so authentisch. Aber es ist ja auch oft so, dass dann genau die Ads, die sind, die dann am besten funktionieren. So, hast du so diese krassen Produktionen, die irgendwie Tausende, Zehntausende von Euros gekostet haben. Und dann hast du so dieses eine quick and dirty Video, das einfach mal so dreckig nebenbei im Urlaub entstanden ist und das outperformt dann alles.
So, und du hast jetzt mit Copywriting nicht nur so einen inhaltlichen und karrieremäßigen Glow-Up, sondern halt auch so ein Video-Glow-Up hingelegt, sagen wir mal so.
Ja, die Qualität wird von Jahr zu Jahr besser. Es steigert sich. Mal gucken, wie es ist, wenn ich das nächste Mal irgendwo in den Bergen bin. Aber fürs Erste geht es so.
Stimmt, das steht ja bei dir wieder an, ne? Kommen wir vielleicht am Ende darauf, so, wo die Reise jetzt für dich hingeht. Yes. Aber damals ging sie ja dann nach während dem Reisen so Copywriting starten, dann wieder zurück nach Deutschland und dort bist du jetzt eigentlich durchgehend geblieben über die letzten Jahre.
Ja, genau. Also ich habe damals, als ich meine Reise begonnen habe, genau, war ich eben auf den Kanaren unterwegs und hatte dann hier auch erstmal alles gehisst gehabt, alle Segel. Also es war völlig offen. Ich wusste nicht, wie lange ich unterwegs sein werde. Ich wusste nicht, wie lange ich zurückkomme. Es war so, okay, einfach mal gucken, wohin die Reise führt. So. Und ich habe mich total gefreut, es war dann so nach dem Studium und so weiter, und ich habe mich total gefreut auf diese neu erworbene Freiheit, so jetzt einfach frei zu sein, alles machen zu können, was ich will.
Hattest du davor so gejobbt während dem Studium oder bestimmte Jobs gemacht?
Ich habe schon ich habe ein Jahr als Physiotherapeutin gearbeitet gehabt, in einer Reha, genau, und hatte mein Studium noch fertig gemacht gehabt. Und bin dann ziemlich zeitnah darauf folgend, bin ich dann quasi los, bin dann auf die Kanaren. Und genau, also es war eben alles offen und ich hatte voll Lust auf diese Freiheit und irgendwie genau nichts müssen, aber irgendwie alles kann und so. Und dann habe ich aber so nach einer Zeit irgendwie gemerkt, dass, also auch Geld ist natürlich knapp geworden, die Ressourcen und so. Aber ich habe eben auch gemerkt, dass es mir gar nicht so viel gibt, irgendwie nichts zu haben, also gar keinen Auftrag zu haben. So. Und mit Copywriting hat sich das dann voll verändert, witzigerweise, weil ich ja dann von unterwegs aus arbeiten konnte. Erst dachte ich mir, oh, wie cool, so voll die romantische Vorstellung, irgendwie im Bus und dann bist du da am Strand und hast dann irgendwie so deinen Laptop und arbeitest von überall, von unterwegs aus und so. Und als ich das dann so ein bisschen mehr gefestigt hat, habe ich dann aber so gemerkt, nee, ich glaube, ich hätte lieber so einen festen Platz, weißt du, so ein festes Setting.
Von so vormittags bis nachmittags.
Ja, genau, mit Arbeitszeiten und 2 Monitoren und einem richtigen Setup.
Und so ein Homeoffice, so ein eigenes Zimmer dafür.
Ja, und richtigem Internet, das nicht alle 2 Sekunden abbricht. So. Genau, und dann hatte ich halt voll Lust auf diese Stabilität so und hatte halt darauf dann voll Lust. So. Kam tatsächlich durchs Copywriting und bin dann eben nach Deutschland und genau, bin jetzt auch die ganze
Zeit. Oh wow, das ist natürlich auch ein Ansatz. So, gibt ja viel so, okay, mach, kann und schreib Texte und schreib vom Strand aus, hey, du bist am Strand, so kommst du zurück nach Deutschland.
Ja, ja. Und das ist genau das Verrückte, weil ich dachte das ja auch. Ich dachte, oh, wie cool und so, von unterwegs aus und so. Und jetzt bin ich frei und kann irgendwie schreiben, wann ich will, wo ich will und so. Und habe dann aber gemerkt, so nee, so ein fester Arbeitsplatz, das hat schon was. Das ist schon gut, weil es ist auch stressig so, wenn du halt irgendwie unterwegs bist und dann eben, du weißt nie, wie gut ist dein Internet gerade. Du bist immer irgendwie, wenn du Calls hast, sitzt du immer irgendwie in so einem Auto oder draußen.
Es ist halt ein konstanter, ja, vielleicht Überlebenskampf ist hart gesagt, aber du bist ja einfach in der Unsicherheit, in einem Abenteuer, wo du dich ja auch reinbegeben willst, wenn dein Alltag dir halt zu langweilig wird, was ja auch mal voll fein ist. Ja. Aber wenn du halt erstmal aufregendes Business hast, brauchst du erstmal wieder ein langweiliges Leben. So, wenn jetzt zum Beispiel jetzt bei Digi jetzt wieder aufs Reisen, jetzt ist dein Business stabil und langweilig geworden.
Genau.
Jetzt kommt das aufregende Leben.
Ja, ist tatsächlich so. Voll verrückt. Das ist, vielleicht hat es auch was von, man will immer das, was man nicht hat oder so. Aber ich glaube auch, es ist so diese Parallele aus Freiheit braucht Stabilität und Stabilität braucht Freiheit oder Freiraum. Mhm. So. Und genau. Mhm. Und jetzt ist es halt eben genauso, wie du sagst, dass jetzt habe ich so, jetzt ist auf jeden Fall, mein Business ist stabil. Jetzt kann ich mich wieder auf die Socken machen. Aber ich werde diesmal auch anders reisen als sonst. So.
Nicht mit dem Van?
Nee, nicht mit dem Van. Nee, diesmal mit Koffer. Und dann aber...
Ich bin spießig geworden jetzt.
Ja, wirklich. Oh wei. ja, genau. Also mit Koffer und dann wirklich so in einer Wohnung leben. So für drei, vier Monate dann immer. Also Koffer und Airbnb, sagen wir es mal so. Das ist der Vibe.
Und du wirst auch Copywriting in deinem unmittelbaren Umfeld haben, so wie ich es verstehe.
Ja, das auf jeden Fall. Ja.
Wie hat sich denn, als du dann so nach Deutschland gekommen bist und mit so Copywriting weitergemacht hast, wie hat sich das denn für dich entwickelt, so da diese Karriere oder diese stabile Selbstständigkeit aufzubauen?
Ja, ist auf jeden Fall, hat sich auf jeden Fall weiter gefestigt. Also es war dann, ich bin dann ich hatte ja dann meinen ersten großen Auftrag in der Copywriting MBA, oder ich weiß gar nicht, war das damals noch Copywriting MBA?
Es war schon Copywriting MBA, vom Namen her. Genau, und das war mir fällt der Name nicht, etwas am See, ein Seminarhaus, ne?
Ja, genau. Das war mein erster Auftrag. Und genau, der war dann auch ein bisschen größer. Also der hat, ich glaube, ich habe mit dem Auftrag dann damals irgendwie so viel verdient gehabt, wie ich eigentlich für die ganze Reise mitgenommen hatte. So, also wie ich mir davor 4 Jahre lang gespart hatte.
Oh wow.
Ja, also es war wirklich so als Studentin halt und so, ne, bleibt dann immer nicht so viel übrig. So als Kellnerin nebenbei gearbeitet und so und dann immer ein bisschen was zur Seite gelegt. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Was war nochmal, wie es dann weiterging? Genau.
Also nach deinem ersten Auftrag, so in 2023, 2024, so wie hast du deine Karriere ausgebaut, gefestigt, vergrößert, wie auch immer du das beschreiben würdest?
Genau. Also ich hatte dann auf jeden Fall weiterhin mit der Kundin zusammengearbeitet. Das war dann schon mal ganz cool. Dann kam noch ein weiterer Kunde dazu und dann noch ein weiterer. Und ja, jetzt ist es auf jeden Fall so gefestigt, ich bin auf jeden Fall sehr drin. Und ich muss keine Akquise mehr machen, ich habe aktuell ehrlich gesagt nicht mal eine Website, ich mache keinen Content, ich mache wirklich gar nichts. Und habe aber trotzdem stabiles Business. Also ich bin jetzt so auf 6-stellig im Jahr. Mhm. Und das bedeutet für mich eigentlich so die größte Freiheit, auch zu wissen, so egal was wäre, ich hätte auf jeden Fall keine Probleme mehr, an gute Aufträge zu kommen. Und habe halt so auch mal Kunden, mit denen ich langfristig zusammenarbeite. Also gute Kunden.
Und wie war für dich der Sprung? Also deine erste Kundin, also die Person war ja über einen Kontakt auf mich zugekommen und ich wusste, du bist da die richtige Person für und dann habt ihr euch gut verstanden, daraus ist was entstanden. Mhm. Wie bist du von dort aber dann zum nächsten Kunden gekommen? Also war das dann auch einfach Empfehlung, 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 darauf hast du aufgebaut oder bist du dann auf Leute zugegangen, kurze Zeit lang und hast dann deinen Kundenstamm aufgebaut, mit dem du langfristig gearbeitet hast? Wie war so?
Also ich bin beide Wege gegangen. Ich habe erstmal noch Outreach gemacht. Weiterhin dadurch sind dann auch Zusammenarbeiten entstanden, aber so die besten Zusammenarbeiten sind tatsächlich eigentlich alle aus Weiterempfehlungen gekommen, aus unterschiedlichen Quellen, würde ich sagen.
Okay, also du hast aufgebaut auf den guten Namen, auf den guten Ergebnissen,
ja,
auf der Art und Weise, wie du mit den Leuten gearbeitet hast.
Ja, genau. So kam das dann zustande.
Und wenn du heute Leuten erzählst, so ich bin Werbetexterin, ich mache Copywriting, weil Copywriting ist ja dann, na, es ist ja crazy. Es ist ja eine Sache, die man online sehr viel sieht, und auch wer den langen Weg durchs Internet auf diesen kleinen Kanalchen und auf dieses Video hier findet und bis hierher guckt, ist ja auch ein minimaler Prozentteil da draußen.
Ja.
Häufig ist dann so die erste Frage, oder was heißt die erste Frage, aber Leute, die sich damit beschäftigen, so, macht das nicht KI mittlerweile?
Ja,
wieso,
stimmt.
Wieso? Deswegen mal so gefragt, Jasmin, wieso bezahlen deine Kunden dich?
Ja, genau. Ja, stimmt. Ja, das habe ich ja auch. Also gerade so in ich lebe ja aktuell hier in Baden-Württemberg, und hier ist ja immer wieder, kriegst du dann so, ha ja, das macht alles dann die KI. Das wird dann alles die künstliche Intelligenz. Hast du da keine Angst irgendwie, dass du da deinen Job verlierst und so? Ja, es ist tatsächlich denken viele, und ja, also ich glaube tatsächlich, dass KI wird immer besser, das auf jeden Fall.
Klar, wo sich's hin entwickeln wird, so weiß unterm Strich keiner in allen Bereichen. Vielleicht übernimmt's die Nuklearcodes wie im neuen Mission Impossible, so, und dann ist das natürlich problematisch und haben wir ganz andere Probleme. Aber so zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du Brands sagen möchtest, mit denen du arbeitest. Wenn nicht, ist auch voll fein. Aber das sind ja wirklich marketing- und technisch fortgeschrittene Unternehmen,
ja,
die ja wissen, dass es künstliche Intelligenz gibt.
Ja.
die sind ja nicht blöd.
Ich schreibe sogar für eine künstliche Intelligenz geschrieben. Habe ich auch gemacht. Ist auch, also kannst auch Copywriter für KI engagieren.
Genau, und wie, vielleicht dann mal so gefragt, wie setzt du das in deinen Alltag ein, beziehungsweise wie sieht so dein Alltag als Copywriterin dann mit all deinen Retainer-Kunden so aus?
Also KI, ich nutze KI nicht, um zu schreiben, aber ich nutze es zum Beispiel ganz gerne, um Daten zu erfassen. Wir haben oft riesengroße Datenmengen aus Umfragen zum Beispiel. Und da ist dann KI super cool, ne? Dass man dann eine gute Auswertung macht, dass man dann schaut, okay, wie sind so die Ergebnisse und so. Und da ist einfach sehr, sehr effizient. Ich screen trotzdem gerne nochmal drüber, aber genau, einfach um das nochmal auch so schwarz auf weiß die Ergebnisse zu haben zum Beispiel. Oder genau, teilweise mal für Recherche, oder wenn ich mir zum Beispiel mal manchmal auch für so eine Struktur, um mir so eine Struktur zurechtzulegen, nehme ich mir vielleicht auch ganz gerne mal zu Hilfe. Genau. Aber Texte schreiben mit KI ist sehr unbefriedigend, finde ich.
Unbefriedigend, ja. Ich habe auch gemerkt, also ich trainiere die dann auch mal wieder so, also ich musste die ganze Zeit erstmal füttern und quasi so als Assistent halt anlernen. Und dann kann es halt so eine Vorlage geben. Aber es ist halt wirklich wie ein Assistent.
Ja.
Muss ihn antrainieren und dann musst du mal nochmal drüber gucken und am Ende machst du eh das Tor.
Ja.
Quasi, du bist ein Schweinsteiger ran, würde ich mal so sagen. was ich mal cool finde, ist, was ja häufig so eine Kampagne dazu bringt, so einen Einschlag zu haben, ist, die neue Big Idea zu finden,
ja,
in einem Produkt.
Ja.
Keine Ahnung, sagen wir mal, ich habe hier so einen Tisch, den kann ich elektrisch hoch und runterschrauben. So, und die haben eine besondere Technologie daran. Was ist jetzt, wenn die jetzt eh schon ein paar Jahre Marketing machen, die eine Sache, die nochmal was Neues dort herausbringt, ob es jetzt ist, weil es mit aktuellen Studien verbunden wird oder weil eine bestimmte Technologie eingesetzt wird. Und da finde ich KI sehr nice, wenn man dann halt so ganz, ganz spezifische Nachfragen stellen kann, um dann die Idee zu finden, auf der man dann erst die Texte aufbaut.
Also für Ideengenerierung.
Genau, aber so die grundlegende Idee zu finden, zum Beispiel, ich finde, kennst du noch diese Air Up Duftringe, ja, für Trinkflaschen.
Ja.
Ich finde, also das ist ein smartes Produkt. Ich habe es noch nie benutzt.
Ich auch nicht. Aber ich fand
auch. Ich stelle es mir auch unzufrieden vor. Yeah. Unzufrieden vor, wenn ich dann trinke und mir dann denke, ja, okay, ich habe Orange, aber es ist ja noch was anderes, das zu schmecken. Yeah. Aber es ist ähnlich. Yeah. Diejenigen, die es nicht kennen, das waren so oder sind so Duftringe, die kann man auf eine Flasche draufknipsen. Da kannst du Wasser trinken und weil es wie Orange riecht, schmeckt es wie Orangensaft, weil wir über den Geruchssinn Geschmack interpretieren.
Genau, für alle diejenigen, die denen Wasser zu langweilig ist, die nicht gerne nicht gut Wasser trinken können.
Ja. Und ich finde, das ist so ein smarter Ansatz. Da musst du erstmal drauf kommen. Ja. Und das Äquivalent hiervon gilt halt in einem Text zu finden. So diese Sache, wo man auch nicht drüber nachgedacht hat. Ja. Aber es macht voll Sinn.
Ja, auf jeden Fall.
Und dabei finde ich es sehr nice. Das raussuchen. Aber anyways, das war ein kurzer KI-Exkurs. Wenn du jetzt heute so unterwegs bist mit Copywriting, machst du dann irgendwie noch was in Richtung neue Kunden großartig oder mal frag wer an und das passt und wenn nicht, dann nicht?
Also, ja, also ich gehe jetzt nicht irgendwie auf Leute zu oder ich gehe jetzt nicht irgendwie auf neue Kunden zu. Bin ich eigentlich ganz gut bedient so, also genau mit meinen Aufträgen, mit meinen Kunden, die ich auch habe, da entwickeln sich auch wieder ständig neue Projekte, weil die auch wieder mit anderen Kunden zusammenarbeiten, die sie dann wieder reinbringen sozusagen. Genau, aber so ist jetzt, wenn jetzt jemand anklopft und der ein cooles Projekt hat oder so, dann kommt es schon vor, dass ich dann auch weitere oder neue Aufträge annehme. Genau, je nachdem. Also was ich halt mache, ist Lead Generation. Mhm. Mostly, genau. Und das halt vor allem so für...
Lead Generation heißt, was ist da in diesem Prozess so das, was du als Copywriterin dann machst?
Ja, genau. Ja, also Lead-Gen-Funnels. Lead-Gen-Funnels.
Also die Copy für Ads, für Landingpages, die Automatisierung dahinter, die E-Mails, die dazu gehören.
Genau. Also genau, Ads, Landingpages, VSLs, Webinare, E-Mails, genau, alles, was es halt braucht. Genau, um Kunden, also Leads und Kunden zu generieren sozusagen. Das halt für Personal Brands, also viele Coaching-Offer aus unterschiedlichen Nischen und für SaaS-Unternehmen.
Okay, für Software-Unternehmen.
Ja, genau. Software Alright. As a Service.
Und da das ist so quasi, was du für dich so als Nische in deiner Karriere so definiert hast.
Ja, ja.
Aktuell.
Ja, aktuell.
Also hast du eine Mittlerweile. Idee, also sagst du, okay, ich bleib jetzt genau erstmal da oder ich möchte mich mit anderen bestimmten Formaten beschäftigen, so wie siehst du da die Entwicklung für dich?
Also Lead-Gen-Funnels ist schon das, wo ich mich am meisten sehe und wo ich auch am meisten Freude dran habe. Und ich find's auch cool, weil es ist irgendwie... Es ist nicht spezialisiert auf ein Format, sondern du hast halt dann immer so den kompletten Kontext. Du hast halt dann, wenn du der Copywriter bist, der halt die Ads macht, aber dann halt auch die Landingpage, auf die diese Ads führen und dann halt den VSL vielleicht, auf dieser Landingpage drauf ist oder je nachdem, was für eine Art von Funnel das ist und hinten raus halt auch die E-Mails, dann kommt das halt alles so aus einem Guss und ich mag das sehr gerne, weil ich dann eine gute Kontrolle darüber habe, weißt du, es gibt dann wenig Brüche auch irgendwie im Stil und so weiter und ich weiß eben, wo werden die Leute abgeholt und wo sollen sie halt hingeführt werden, so und das ist so, mag ich sehr. Also das ist, reizt mich sehr bei Funnels, bei Evergreen Funnels, genauso wie bei Launches. Genau. Und halt auch das Spektrum. Also ich mag diese Art von Abwechslung auch, weil ich gehe jetzt an eine Landingpage oder an eine Salespage zum Beispiel anders ran wie an eine Ad oder an eine E-Mail oder sowas. Und das ist so, das gibt mir, also das für mich erfüllend auch so im Prozess, so im täglichen Schreiben irgendwie. Ja. Jetzt ist gerade dein Ton weg.
Oh, jetzt
ist er wieder da, ja.
Okay, das hat ja so einen Touch-Button, das Mikrofon.
Ah, ja.
Wenn ich das bewege. Ja, der Genuss des Copywritings, der ist halt, ich würde sagen, man sagt, das ist ein acquired taste. Das ist ja das Lustige auch daran, so, und da finde ich auch schön, und weshalb ich auch, keine Ahnung, Training so für Einzelleute dazu anbiete, weil es ist jetzt nicht einfach nur, keine Ahnung, such dir irgendein random Produkt aus China aus und vertickt es im Webshop.
Ja.
Keine Ahnung, ist auch fein, und vielleicht hat jemand da eine Passion für Fidget Spinner oder sowas. Aber so bei Copywriting, da musst du schon so Bock haben, zumindest dich irgendwie tiefer mit Dingen zu beschäftigen. Ja. So in Leute reinfuchsen, man tickt
voll,
und so.
Voll.
Wie würdest du sagen, das fand ich spannend, weil du, also Freiburg, nee, ja, du kommst nicht aus Freiburg, du kommst aus München.
Ja, genau, aus München, ja, ja.
Okay, und du lebst in Freiburg. Und so, früher habe ich jetzt kein Fernsehen geschaut und Vanlife auf den Kanaren und so weiter ist ja schon eher sehr naturverbunden und based.
Ja.
Wo ich mich, also fühle ich ja auch, ich gehe auch gerne in den Wald und Garten und Natur ist geil. Aber dann sozusagen, okay, ich mache jetzt Online-Marketing und Selbstständigkeit und Business und Cash und sechsstellig, ist halt ein Sprung. Wie hat, würdest du sagen, hat so sich deine Kommunikation oder Dinge, die du im Leben siehst oder tust, verändert mit der Selbstständigkeit im Copywriting und all den Dingen, die man da auf dem Weg so lernt und macht? Würdest du sagen, du verhältst dich noch genauso wie früher und Leute, die Jasmin vor 4 Jahren kannten, würden sagen, also im Kern, ne, Jazz, aber welche Unterschiede würden auffallen, denkst du?
Wie ich so, du meinst jetzt wie generell, wie ich so denke, wie ich so agiere und so.
Genau, also zum Beispiel bei Copywriting kann man ja sagen, es geht um die Kommunikation und man versteht zum Beispiel, oder man denkt, man gewöhnt sich an, sich mehr Leute und Motivationen reinzudenken. Und das beeinflusst vielleicht auch, wie man zu einem Kinoabend einlädt oder sowas. Also,
Hast
du da Veränderungen, was du sagst?
Ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube, das ist auch super spannend und ich glaube, das habe ich vor allem durchs Copywriting auch gelernt. Ich hatte Schwierigkeiten oft, mich auszudrücken. Es war ein ganz, ganz großes Problem von mir, weil ich so das Gefühl habe, ich habe irgendwie so viel im Kopf, dass ich gar nicht weiß, wie transportiere ich das nach außen oder wie bringe ich das auf den Punkt. Also so ganz typisch, ich habe irgendwie immer so drumrum geschwafelt, bis ich dann irgendwann so auf den Punkt gekommen bin. So. Und im Reden, passiert es halt leicht mal beim Schreiben. Durchs Copywriting mit dem Editieren bin ich erst mehr und mehr darauf gekommen, quasi Dinge mehr auf den Punkt zu bringen oder schneller zum Punkt zu kommen, so. Und beim Schreiben ist das halt cool, weil es ist irgendwie, meine Mutter sagt immer, Papier ist geduldig, so. Und beim Editieren.
Das ist ein schöner Spruch.
Ja. genau. Und das ist halt irgendwie so, beim Editieren entsteht ja erst so dieser Feinschliff irgendwie. Du musst deine Darlings wieder rausnehmen. Du denkst irgendwie erstmal, alles ist wichtig und du willst alles reinbringen und dann merkst du so, nee, das sind eigentlich 5 unterschiedliche Themen. Da kannst du 5 unterschiedliche Ads oder 5 unterschiedliche E-Mails oder so draus machen.
Das ist ein großer Punkt, ne? Man denkt am Anfang, wenn wir zum Beispiel eine simple Sache nehmen wie einen LinkedIn-Post, ne? Da können Leute vielleicht empathisieren, schon mal gesehen, ob sie ihn geschrieben haben oder nicht und Beginner-Copywriter sind oder nicht. Wenn man einen Kunden hat, dem man da drin hilft, dann wollen die im Grunde ihr ganzes Business in einen LinkedIn-Post packen.
Ja.
Yeah. Yeah. Und dann sagst du, okay, wart mal.
Lass mal kurz.
Larissa.
Lass mal runterbrechen, so. Ja, genau.
Du arbeitest seit 30 Jahren mit Firmen zusammen und hilfst denen, deren Prozesse zu strukturieren. Das wird in einem LinkedIn-Post ein bisschen eng. Lass doch mal aufgliedern, was hat unten
bereits gemacht. Genau. Es ist nicht der letzte LinkedIn-Post. Es ist nicht der letzte LinkedIn-Post. Du hast noch genug Zeit. Sei froh, wenn du das gut irgendwie verteilen kannst. Aber genau, das ist halt beim Schreiben so schön, weil beim Schreiben kann man das halt so gut, ne? Da kann man einfach so gut nochmal drüber gehen und dann sagen, okay, muss raus. Dann bist du im Text und siehst, okay, du hast irgendwo in der Mitte, irgendwo weiter unten ist eigentlich das Goldnugget, das muss nach oben und so. Und dann passiert ja irgendwie auch eher so, erst so die eigene Magie. Und ich würde sagen, das hilft mir so im Alltäglichen halt auch, mehr erstmal darüber nachzudenken, okay, was ist eigentlich der Kern, was ich sagen möchte? Das ist mit Sicherheit so eine Sache, die ich so durchs Copywriting mitbekomme, oder die Copywriting mir mitgibt, auf jeden Fall. Ja.
Ja, das ist, finde ich, auch eine positive Berufskrankheit, die da einsetzt, sodass du halt Dinge prägnant und anschaulich auf den Punkt bringen möchtest.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du Robin noch, doch, du hast Robin auf jeden Fall mal kennengelernt, Robin Prock, Copywriter.
Ich weiß, wer Robin ist, ja.
Der hat auf jeden Fall also der war hier auch schon Podcast, alles gut, eine positive Berufskrankheit, dass er Sachen immer extrem anschaulich beschreiben muss und versucht immer die crazyste Metapher für seinen Kaffee zu finden.
Ja, das ist halt, das ist so witzig eigentlich, ne? Weil wahrscheinlich hat jeder so irgendeine kommunikative Macke, so. Mhm. Beim Schreiben kann man da halt so ein gutes Ventil wieder dafür finden.
Ja, und da ich glaube, vielleicht ist aber auch nicht eine Sache, die Copywriting dann einem einflößt, wobei manchen vielleicht schon, aber eher man bringt es so mit, diese kommunikative Art, und dann kann man es halt da ausleben.
Ja, oder halt auch gar nicht, und dann kriegst du es halt da wieder raus irgendwie. Ist auch interessant so, wenn du dir so Schriften anschaust oder Bücher liest oder so und du liest da so über die Charaktere und so und bist so in so einer ganz anderen Welt. Und dann weißt du irgendwie, dass die Autoren, die das geschrieben haben, eigentlich so voll introvertiert sind oder irgendwie gar nicht so wirken irgendwie. Aber da können sie es halt dann rauslassen. Das ist schon spannend irgendwie. Mhm. Hast du nicht auch mal so ein bisschen Fiction geschrieben oder machst du das nicht auch manchmal so ein bisschen?
Hab ich vor Copywriting.
Ja.
Yeah. Ich habe auch nie wirklich was veröffentlicht. Ich habe aber
so für dich.
Mich darin geübt.
Ja. Yeah.
Genau. Also ich hatte so eine Faszination. Ich dachte, ich weiß gar nicht, was ich mir dabei dachte, aber ich hatte irgendwie Bock. Ich dachte, wie cool es ist, wenn man halt so, keine Ahnung, seine Fantasie Ausdruck verleihen kann.
Ja.
Aber ich muss sagen, seitdem ich Copy schreibe, hat mich also dieser Zwang danach, also positiv jetzt, da eher verlassen, weil also Business ist ja so ein Selbstausdruck. Mhm. Und gerade in meinem Fall oder auch in deinem Fall, so als dein Business ist ja jetzt nicht, keine Ahnung, Microsoft oder sowas, sondern Jasmin.
Ja.
Yeah. Für mich ist es Max oder eine Marke, die ich dann geschaffen habe, wie Copywriting MBA. Und dann ist ja da ganz viel Selbstausdruck drin.
Ja. Yeah.
Und auch selbst wenn man seinen ersten Kunden hat, du entscheidest ja ab dann, ne, wie gehe ich mit diesen Leuten um, was für Texte liefere ich. Und ich glaube, diese Macht ist man sich am Anfang der Selbstständigkeit auch gar nicht bewusst. Da bin ich neugierig, wie du jetzt damit umgehst. Das merke ich, wenn dann die Leute ihre ersten Aufträge haben oder erst ein paar Kunden haben. Oh, meine Kunden machen das und das. Ja, okay, meine Perspektive ist, okay, du hast es denen antrainiert, dass sie ewig warten dürfen, bis sie dir das Video oder die Informationen liefern oder die Bilder liefern, die du benötigst für den Auftrag. Mhm. Oder mein Kunde zahlt die Rechnung spät. So, okay, dann hast du das aber auch erlaubt schon bei den letzten 3 Retainer-Zahlungen.
Fair.
Und da muss man halt das so proaktiv einbringen und führen. Und Frage für dich da. Mhm. Wie, jetzt vielleicht nicht unbedingt die Kundenführung, aber wie hat sich das für dich entwickelt mit, auch gerade Sales musst du jetzt gerade nicht viel machen, ne, dadurch, dass es immer über Empfehlung kommt. Mhm. Wie sind, mal so gefragt, Verhandlungen für dich, um dort anzufangen? Wie sind Verhandlungen für dich?
Gute Frage. Also es ist, ich glaube, bei Verhandlungen kommt es immer darauf an, in welcher Position du bist. Und ich glaube, wenn ich jetzt tatsächlich aktiv Outreach betreiben würde, wäre das mit Sicherheit nochmal eine andere Geschichte. Weil ich wüsste, ich bin ja mit meinem Angebot auf den Kunden zugekommen. Mhm. Dadurch, dass es jetzt aber eher umgekehrt ist, dass Kunden auf mich zukommen, ist es schon nochmal eine entspanntere Position. So. Also weil,
klar,
ne, es ist dann halt oft so irgendwie, die wissen eigentlich schon, dass sie gerne mit mir zusammenarbeiten möchten, und dann ist es eher ein Gespräch zum, okay, lass mal gucken, ob wir wirklich irgendwie matchen miteinander, und lass mal gucken, so wie sind, ne, einfach mal die Details besprechen und so. Und also ich muss sagen, so die letzten Verhandlungsgespräche waren tatsächlich relativ angenehm. Nicht super comfortable. Das auf gar keinen Fall.
Also du hast nicht einen Geschmack dafür entwickelt, das ist jetzt nicht dein Favorite Teil geworden, so du bist
immer. Nee, also ich werde in diesem Leben definitiv keine Closerin mehr. Aber Aber es war immer sehr so, sehr auf Augenhöhe tatsächlich so. Also sehr so, auch nicht so mit diesem Price Dumping oder so, oder weißt du, dass man sich dann irgendwie einig werden musste oder so, sondern ist eigentlich sehr, ja, sehr angenehm vonstatten gegangen, so. Und trotzdem ist es halt natürlich immer so ein Setting, wo du so weißt, halt irgendwie ist jetzt das erste Gespräch und so, und
ja,
genau. Also.
Okay, ja, also ich weiß noch nicht, ob ich sagen würde, das ist jetzt mein Lieblingsteil der Dinge. Und was ja ein Copywriter letztendlich macht für seine eigenen Kunden ist, ihm helfen, so positioniert zu sein, so ein Angebot zu haben, so eine Außenkommunikation zu haben, so eine Darstellung zu haben, dass für den Kunden dann die Verhandlungen leichter werden.
Ja, ja, genau. Ja, das ist ein fairer Punkt auf jeden Fall. Ja, definitiv.
Wenn du, weil, also Leute werden mir schreiben oder mich fragen oder dir auf LinkedIn eh schreiben, wenn du dir vorstellst, Jasmin vor 3-4 Jahren wird das sehen, wird sich ja fragen, boah, krass, sehr coole Story, sehr cooles Ergebnis, will ich auch. Wie krieg ich's denn hin, dass es einfach so läuft, dass die Kunden zu mir kommen, dass ich tue, was ich mag und auch gut damit verdiene? Ist doch nicht zu viel verlangt. Aber was würdest du da sagen zu Jasmin von vor 3,5 Jahren?
Jasmin vor Copywriting meinst du jetzt?
Genau.
Also eine Sache, die ich auf jeden Fall feststellen durfte oder auch lernen durfte, seitdem ich Copywriting mache, ist, man ist immer sein eigener stärkster Kritiker. So, ich bin immer mein eigener stärkster Kritiker. Bei mir ist es zum Beispiel auch so, ich bin sehr, sehr perfektionistisch so, und bei mir ist, ich habe lange Zeit tatsächlich auch mit Imposter-Syndrom gekämpft, so, weil ich immer dachte so, boah, müsste eigentlich noch besser sein und so.
Der Text zum Beispiel, den du dann schreiben
wolltest. Genau, zum Beispiel der Text so. Und dann aber immer wieder auch die Rückmeldung zu bekommen, boah, das ist total gut. Und dann auch mittlerweile bin ich ja stark auch in der Performance drin, also track auch die Performance und so weiter, machen viele Split-Tests und so.
Das heißt, du vollziehst technisch nach, was für einen Impact hatten deine Worte, wurde es mehr geöffnet, geklickt, hat zu Käufen geführt.
Ja, genau. Und da auch zu sehen, dass man tatsächlich auch Ergebnisse liefert, ist dann so, ne, das verändert es dann. Irgendwann hast du dann einfach oft genug gehört, dass Kunden sagen, boah, das ist mega gut, oder hast dann auch gesehen, was du halt tatsächlich auch reingebracht hast, so, ne, was das tatsächlich auch in Ergebnissen reingebracht hat. Und ich würde sagen, ich glaube, anfangs sehr kritisch zu sein ist normal und ist auch irgendwie okay. Und der Rest macht dann der Prozess einfach. Ich glaube, da muss man einfach echt durch, so. Also es ist so, ich glaube, man kann da viel, viel sagen, aber ich glaube, es ist auch einfach voll wichtig für den Prozess, da durchzugehen, so. Und die Erfahrung selber zu machen, dass andere nie das gleiche Bild von dir haben, wie du selber von dir. Dass andere dich nicht mit demselben kritischen Auge betrachten, wie du dich selber mit deinem kritischen Auge betrachtest. So.
Also zusammengefasst wäre das, was dir geholfen hat, an diesen Punkt zu kommen, war das richtige Lernen, das richtige Machen und dann überleben. Aber überleben im Sinne von dir nicht einreden, du bist nicht gut genug, das hinzukriegen.
Ja, oder? Also wenn du es dir schon einredest, trotzdem weiterzumachen, glaube ich. Ja, also weißt du, weil das ist ja dann auch...
Ja, nee, das ist super. Red dir nicht ein, dass du nicht gut genug sagst, aber du wirst mir eh nicht glauben, insofern mach einfach
genau,
trotzdem auch...
Genau. Glaub dir einfach selber nicht so. Also es ist irgendwie...
Ja, also ich meine, es ist ja wirklich so, ne, wenn ich mir jetzt vornehme, ich möchte, selbst im Job oder sowas, ich möchte Manager dieser Firma werden oder ich möchte mein eigenes Café starten oder sowas, dann ist man ja faktisch einfach in dem Moment mit 100% seiner Lebenserfahrung da drin, das noch nicht geschafft
zu haben. Genau, es ist sowas völlig Neues.
Du musst dich erstmal selbst belügen dahingehend.
Ja, genau, du musst da ja auch erstmal irgendwie reinwachsen, so. Und ich denke auch immer so, weißt du, das ist ja jetzt schon ein Bereich Komfortzone. Okay, alles, was in dieser Komfortzone drin ist, ist halt das, was wir kennen. Alles, was drumrum ist, ist halt neu, das, was wir nicht kennen, so. Und du musst ja auch nicht immer in diese Komfortzone reinspringen, sozusagen, sondern, oder aus deiner Komfortzone ausbrechen, wie man immer so sagt, sondern du kannst sie auch einfach erweitern, so. Weißt du, und dann damit mitwachsen, und dann wird halt der neue Rahmen zu deiner neuen Komfortzone, weil es halt dann eben nicht mehr neu ist, so, weil du es halt einfach oft genug gemacht hast, so. Und ich glaube, es geht viel mehr darum, die einfach auszudehnen, statt immer nur zu durchbrechen, so, weil dann glaube ich, also es, ich glaube, es ist Typsache, es ist, glaube ich, Typsache, was man
braucht. Ja, das oh ja, klar, gibt manche Leute, die so sagen, okay, ich will den Fight.
Genau, die wollen halt sofort ins kalte Wasser springen, und ich glaube, es braucht auch ein bisschen Sprung, braucht es auch. Aber so auf Dauer ist es, glaube ich, sinnvoll, einfach zu sagen, okay, ich dehne die Grenzen einfach aus, so, dass sie normal, dass sie mein neues Neu werden, so.
Ja. Ja, wenn du halt anfängst, so das erste Mal, ne, dich professionell dann um eine Selbstständigkeit zu kümmern, auch wenn es schon im Kleinen ist und du die Ergebnisse noch nicht hast, dann hast du halt 100% vom Scheiß. Also du hast da rein investiert, Zeit und Geld und Mühe und Energie, und du hast aber noch nichts. Aber natürlich brauchst du das erstmal. Und ich habe letztens ich kriege ja auch die wildesten Kommentare, aber einer war auch, warum muss man immer zuerst investieren? Und ich dachte mir, ja, also ich kann es nachempfinden, aber so, warum muss ich halt einen verdammten Baum säen, bevor ich einen Apfel hab?
Ja.
Funktioniert halt bisher so, ne?
Ja.
Das Leben. Und ich finde es schön, das so zu sehen, weil du jetzt gerade auch sagst, dieses Ausdehnen, was heißt das in der Praxis? Wenn ich mir jetzt vorstelle, Max vor Copywriting, und dann versuche ich, die Verhaltensweisen zu emulieren, die halt zu einer erfolgreichen Selbstständigkeit führen, dann verbringe ich mit diesem neuen Max Zeit. Und erstmal bin ich nervös und fühle mich unwohl, weil ich den noch nicht kenne. Und dann ist das halt dieses Dranbleiben, dieses Ausdehnen, und irgendwann, wenn man halt genug Zeit miteinander verbracht hat, dann ist auch, keine Ahnung, der Präsident von Land XY nicht mehr ein Fremder, sondern wenn du 1000 Tage mit dem rumgesessen bist, dann denkst du auch, okay, das ist halt der Peter.
Ja, genau so ist es. Und klar, am Anfang hast du da zum Beispiel, wenn du deine Selbstständigkeit aufbaust, so klar, machst du irgendwie unangenehme Dinge, so Akquise ist voll unangenehm, so Verhandlungen und so sind vielleicht auch unangenehm, wenn du jetzt nicht so der Typus bist dafür. Aber es heißt ja nicht, dass du so tun musst, als wärst du schon voll der Pro. Also das wäre jetzt für mich so das Durchbrechen, das Reinspringen, weißt du? So, dass du so tust, als wärst du jetzt so der krasseste Copywriter und du machst es schon seit 20 Jahren und hast voll die krasse Erfahrung. Sondern zu sagen, so, nee, es geht jetzt erstmal um den ersten Schritt, ich mache jetzt Outreach. Ich bin auch irgendwie transparent meinem Kunden gegenüber und sage ihm vielleicht sogar, dass ich damit gerade starte, dass ich mich damit gerade selbstständig mache. Ich sage ihm vielleicht, was hat er davon vielleicht auch für Benefits oder wie profitiert er auch davon. So, ne? Also ich mache mich jetzt nicht schlecht so, sondern ich sage ihm, hey, ich starte gerade mit dem Ganzen und so, dafür bedeutet aber auch für dich, dass es halt für dich dann nicht so teuer ist und so. Wir können das Ganze erstmal gemeinsam starten und gucken und dann anpassen und so, wie auch immer. So würde ich es jetzt vielleicht nicht sagen, aber so ungefähr. So, genau. Das ist
der Elevator-Pitch.
kein guter Pitch an der Stelle. Aber
eine gewisse Transparenz halt, drin halt haben und sich nicht dafür schämen, dass man das zum ersten Mal
macht. Aber das wäre halt erweitern irgendwie. Ich bin transparent mit dem, was ich mache. Ich mache aber trotzdem die neuen Dinge, die mir unbequem sind. Und damit erweitere ich halt das Ganze so. Und irgendwann habe ich halt dann, weiß ich nicht, 300 Outreaches gemacht und es ist mir einfach nicht mehr unangenehm so, weil es halt Teil meiner Routine geworden ist so, weil es halt einfach ganz normales Daily Business geworden ist, so zum Beispiel. Ja.
Okay, das ist die lange kurze Antwort für Jasmin von vor 3 Jahren. Die im Van sitzt auf Teneriffa. Okay, und für dich geht's jetzt als nächstes dann wieder auf Reisen ein bisschen, aber ein bisschen stabilere Reisen mit mal hier, mal da. Welches Land als erstes?
Georgien. Ja, bin ich.
Okay, sehr schön.
Bin ich sehr gespannt darauf. Georgien soll sehr, sehr, sehr schön sein. Ich war noch nie in Georgien, aber ist tatsächlich auch so, diese Art von Land habe ich tatsächlich auch noch nie bereist. So, also ich war noch gar nie so im Osten irgendwie. Und ja.
So außerhalb von Europa.
Ja, genau. Außerhalb von Europa im Osten. Nee, also ich war in Nordafrika, in Mittel- und Südamerika war ich. Genau, Südeuropa, aber so im Osten war ich noch nie. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt. Ich habe extrem gute Sachen über Georgien gehört und freue mich da sehr. Und genau, da werde ich auf jeden Fall so 3, 4 Monate bleiben.
Okay, und danach weiter oder dann wieder zurück?
Danach, genau, doch, also das wird jetzt erstmal eine Zeit lang so gehen. Ist schon so angesetzt, für die nächsten 1,5, 2 Jahre zu reisen. Danach geht es dann erstmal nach Nordafrika, nach Ägypten. Dann ist Zypern geplant, England geplant, und Malta und Rom und mal gucken, was noch so alles. Also es geht vor allem darum, mal in anderen Städten zu leben. So. Also es ist tatsächlich ein ganz anderes Motto von Reisen. Meine erste Reise damals nach dem Abi war mit dem Rucksack, so durch Mittel- und Südamerika. Die zweite war dann eben mit dem Bus und jetzt eben mit Airbnb und tatsächlich einfach mal ein paar Monate an einem Ort sein.
Alright.
Ja.
Und währenddessen weiter Copywriting.
Ja, auf jeden Fall, genau. Das ist ja das Schöne, dass man das überall mitnehmen kann. Man braucht ja nur einen Laptop und vielleicht noch einen weiteren Bildschirm. Werde ich mir jetzt auf jeden Fall bestellen.
Willst du dann
Den
immer
möchte
ein
ich mir
Bildschirm
mitnehmen.
mittragen?
Ja, ich werde so ein, es gibt so portable Bildschirme. Da hast du dann so, es ist wie so ein Tablet. Und dann hast du so einen Ständer mit so einem Magnet dran. Und den Ständer kannst du dann aufziehen mit dem Magnet und da kannst du dann diesen Bildschirm dran machen. Und dann hast du halt deinen Laptop und hast halt den Bildschirm. Genau, das heißt, ich habe
Crazy.
das Beste aus beiden Welten. Ich muss also nicht mehr auf den zweiten Bildschirm verzichten.
Lustig, okay, ja, auf Reisen hätte ich es tatsächlich auch ohne zweiten Bildschirm hinbekommen. Manche Leute packen auch ein iPad dran, das geht auch irgendwie.
Geht auch mal irgendwie, wenn man mal so für 1, 2 Wochen unterwegs ist, ist okay. Aber wenn man dann wirklich, also wenn es jetzt wirklich so die nächsten 1,5, 2 Jahre, genau, da bin ich dann schon froh um das Setting irgendwie. Vor allem beim Schreiben. Ich finde, es ist einfach effizienter mit 2 Bildschirmen. So. Oder wie arbeitest du? Arbeitest du mit 2 Bildschirmen oder arbeitest du mit einem?
Ich habe lange mit zwei gearbeitet, jetzt habe ich einfach einen großen.
Ah, so einen langen, so einen, es gibt
Nee,
ja auch
den hier. Ein iMac, für diejenigen, die es interessiert, ich glaube 27 Zoll oder was die haben
Ah, okay, boah, das ist ja
heutzutage.
riesig, also so ein Fernseher quasi, oder? 27,
Jetzt bin ich nicht sicher, nee,
so,
ein
oder?
Fernseher so 65 Zoll, 27 ist.
Ja, okay, ein kleiner Fernseher.
Ein kleiner Fernseher.
Ein oder ein großer
Ah, gut,
Bildschirm.
Jasmin. Danke für dein Bericht aus 3 Jahren Copywriting.
Yes, ich danke dir. Hat mich voll
Und
gefreut.
in 3 Jahren machen wir die Folgeepisode.
Ja, machen wir. Mal gucken von wo dann und
Ja.
mal gucken, wie die Qualität dann so ist. Ja, ich bin sehr gespannt.
Oder unsere KI-Double unterhalten sich einfach.
Ja, genau, unsere Avatare. Auch
Und
witzig.
dann wird der Podcast auch nur von KIs geschaut. Na gut, Jasmin, danke dir, hau rein.
Danke
Ciao.
auch. Ciao, ciao.